Vielleicht kurz dazu, was ich vorhabe zu machen. Also ich möchte natürlich erklären, sozusagen, wie kommt es zu diesem Symposium, warum halten wir das Thema für interessant und wichtig. Ich werde dabei ein bisschen rekapitulieren, was ist die Geschichte von Fernsehserien, welche Beispiele gibt es, wo, sagen wir, ein bestimmter Typus von Fernsehserien, wo ein neuer Typus von Fernsehserien schon mal aufgetaucht ist. Und am Beispiel von vier Serien, die ich für besonders interessant halte, ein bisschen so zu versuchen, die Eigenschaften dieser Serien zu benennen und rauszuarbeiten. Währenddessen werde ich immer wieder mal auch ansprechen, neue Rezeptionsweisen, die eben mit diesen Serien verbunden sind und eben diesen Aspekt der Remedialisierung, der schließlich titelgebend für dieses ganze Projekt ist. Also was hat sich verändert in Bezug auf die alten Rezeptionsorte von audiovisuellen Medien, also Kino und Fernsehen? Und was hat sich geändert durch das Auftauchen von der DVD? Und welche Rolle spielt sie für die speziell eben diese Serien neuen Typs? Es ist so, dass für mich dieses Thema auftauchte vor circa 5 Jahren. Und wenn ich mich recht erinnere, war das hier in der Akademie, in der Kantine, wo ich mit einem befreundeten Gastdozenten drüber sprach, was man sich zurzeit eigentlich so angucken könnte im Kino. Und er sagte, nicht unbedingt Kino, sondern er sagte, es gibt da ein paar sehr interessante Fernsehserien, amerikanische Fernsehserien. Ich war dann etwas verblüfft und Fernsehserien, ein ungewohnter Gedanke, dass das nun besonders interessant sein sollte. Denn man hat ja sich, also ich hatte mich natürlich längst auch an den Gedanken gewöhnt, dass man vom Fernsehen eben nichts zu erwarten hatte, wenn es vom Fernsehen selbst produziert war. Also wenn Fernsehen was anderes war als eine Abspielstation für eben Filme aller Art. Natürlich mochte ich als Kind verschiedene Serien sehr gerne, also Western-Serien wie Bonanza und Am Fuß der blauen Berge, Detektivserien wie Danger Man, Polizeiserien wie 77 Sunset Strip, Tierserien wie Rintintin oder Lassie, Thriller wie Auf der Flucht oder Mission Impossible. Das ist jetzt meine Generation. Jüngere Leute, weiß ich nicht, ob sie das noch kennen. Es gibt also sicher dann Serien in den 70er und 80er Jahren ähnlichen Typs, die anders heißen und die ich nun wiederum nicht so kenne. Diese Serien, von denen ich jetzt eben sprach, liefen eben damals im Vorabendprogramm oder am Sonntagnachmittag und waren eben, wie ein Kernbegriff der Fernsehwelt lautet, familientauglich und hatten einige verbindliche Merkmale. Sie waren nach einem streng eingehaltenen Muster gestrickt. Das heißt, man bekam verlässlich immer dasselbe in Varianten mit innerhalb der Folgen abgeschlossenem Plot. Generell gab es die auf die Werbepausen ausgerichtete Dramaturgie. Das heißt also, vor jeder der 3 bis 4 Unterbrechungen innerhalb der Stunde wurde ein Cliffhanger in die Handlung eingebaut, um die Zuschauer bei der Stange zu halten. Die Darsteller alterten scheinbar nicht, selbst wenn einige Serien über mehr als 10 Jahre produziert wurden. Dies also keineswegs ein Privileg von Zeichentrickserien wie den Simpsons. Diese Serien bestärkten grundsätzlich 2 kindliche Irrtümer, dass nichts sich ändert, alles bleibt, wie es ist und dass man ewig lebt. Mit beiden Missverständnissen sollten die neueren Serien unserer Zeit grundlegend aufräumen, wie sie zu zeigen sein wird. Ich war also sehr skeptisch, als ich zunächst also dann auf den Rat dieses Freundes bei einem Internetversand die DVD-Box mit der ersten Staffel von Oz bestellte. Oz war, so stellte sich heraus, die erste Serienproduktion des amerikanischen Pay-TV-Senders HBO, die zuerst 1997 ausgestrahlt wurde und dann mit 56 einstündigen Folgen in 6 Staffeln bis 2003 lief. Bereits die erste Folge von Oz beeindruckte mich tief und zum ersten Mal erlebte ich diesen Effekt, einen ungeheuren Sog zu verspüren, nicht eher die Couch verlassen zu wollen, bis ich eine Staffel oder zumindest alle Folgen auf einer DVD gesehen hatte. Oz ist eine Gefängnisserie, deren Realismus und Härte sowie politische Analyse und Aussage im Fernsehzusammenhang bisher unvorstellbar erschienen. Ort der Handlung ist der Reformflügel eines Hochsicherheitsgefängnisses, der hauptsächlich aus einem Raum mit Kontrollzentrum besteht, von dem gläserne Zellen abgehen und der somit wirkt, wie dem Hauptwerk von Michel Foucault, Überwachen und Strafen entsprungen. Ein Beispiel für Machtdispositive und panoptische Architekturen der Überwachungsgesellschaft und ihrer Institutionen. Nach einem Arche-Noah-Prinzip sind in diesem Modellknast eine begrenzte Zahl von Repräsentanten verschiedener sozial, ethnisch und religiös definierten Spezies der amerikanischen Gesellschaft bzw. ihrer Knastpopulationen zusammengefasst. Black Muslims, afroamerikanische Homeboys, White Aryans, Bikers, Italiener, Latinos, Iren, Christen, Schwule. Und die anderen, wie der ehemalige Anwalt, der unter Alkoholeinfluss ein Kind überfahren hat. Er kommt aus Upper-Middle-Class-Verhältnissen und ist in Umkehrung der gesellschaftlichen Hierarchien schutzlos der Hölle ausgeliefert, die dieser Knast darstellt, wie sich schnell offenbart. Besonders bemerkenswert am Konzept der Serie ist, dass die Figuren und besagten Gruppen ernst genommen werden. Sie werden nicht spekulativ ausgebeutet für einen möglichst spektakulär und brutal inszenierten Plot und sie werden auch nicht dämonisiert. Ihre Handlungen, so drastisch und schonungslos sie auch geschildert werden, werden nachvollziehbar als Ergebnis einer schon außerhalb des Knasts prekären Situation, die wenig Optionen für sie bereithält und einer Verschärfung in einer Haftsituation, in der sie so gut wie keine Rechte besitzen, in der es keine Hoffnung gibt und in der die Überlebenschancen gering sind. Letzteres bedeutet, dass im Laufe der 6 Staffeln verschiedene Hauptfiguren ausscheiden, weil sie umgebracht werden. Ein weiterer Aspekt, der untypisch ist, selbst für ansonsten realistische Fiktionen im Fernsehserienkontext. Man konnte sich traditionell besonders bei TV-Serien immer darauf verlassen, dass Hauptfiguren aus noch so schwierig bis aussichtslos erscheinenden Situationen lebend herauskommen würden. Übrigens ist das natürlich auch bei manchen neueren Serien noch der Fall. Man denke so an 24, nicht, wo der Mann dann also innerhalb eines Tages irgendwie schwerstens gefoltert wird und so weiter und also von der Dampfwalze überfahren wird und dann nicht, kommt jemand hin und sagt, are you okay? Er schüttelt sich einmal und dann geht's weiter. Also dieses Muster ist ja eigentlich so das traditionelle Muster und das ist eben in vielen dieser Serien also massiv geändert worden. In Oz, dessen Realismus beim bloßen Zuschauen manchmal wehtut, wird der Eindruck eines maximalen Realismus eben zusätzlich unterstützt durch die weitgehende Abwesenheit des Emotionalisierungs- und Spannungsunterstützers Nummer 1 der Filmmusik. Dabei gibt es durchaus Aspekte, die zunächst einmal das Gegenteil von authentisch oder realistisch sind. Ein besonders interessantes Beispiel dafür ist die Sprache, die Delinquenten in Oz sprechen. Der Erfinder der Serie, also ihr sogenannter Creator, Tom Fontana, sah das Problem, dass die Serie vermutlich schlecht altern würde, wenn man die zum Zeitpunkt der Entwicklung der Serie real existierenden Slangs und Street Talks einfach übernehmen würde, weil der Jargon schon wenige Jahre später veraltet wirken würde. Also entschloss er sich zur Erfindung eines eigenen Oz-spezifischen Begriffsapparats, der quasi zeitlos authentisch wirkt, obwohl er frei erfunden ist. Die politische Aussage der Serie wird unterstützt durch die Einführung einer sehr originellen Erfindung, die in ihrer Künstlichkeit gemeinsam mit dem erwähnten Sprachtrick in markantem Gegensatz zur sonstigen realistischen Anmutung der Serie steht. Einer der Protagonisten ist zugleich Erzähler und Kommentator, der in speziellen aus der Handlung herausgenommenen und surreal angemuteten Sequenzen Analysen und Hintergründe zu Straftaten der Protagonisten oder zum Funktionieren und zur Funktion der Gefängnisse in der amerikanischen Gesellschaft und als Teil des Machtapparats liefert. Das Gefängnissystem erscheint als korrupt, so etwas wie Gerechtigkeit systembedingt abwesend. Die ganze Serie ist ein Plädoyer gegen die Todesstrafe und Anklage gegen ein auf Vergeltung und Ungleichheit basierendes Justizsystem. Das vollständige und zügige Betrachtung sämtlicher Staffeln von Oz war der Beginn einer persönlichen Form von Remedialisierung. Ich begann, meine medialen Gewohnheiten zu ändern und damit auch die Abläufe eines Tages. Ich sah weniger fern, ich ging weniger ins Kino, ich schlief weniger und ging eventuell mehrere Tage hintereinander kaum aus dem Haus. Ich sah Oz Stunde um Stunde, Folge um Folge, Staffel um Staffel. Dabei handelt es sich bei meinem Verhalten ja um eine bekannte traditionelle Kulturtechnik. Es war so, wie man zuvor gelegentlich ein umfangreiches Buch gelesen hatte, einen Wälzer, der zugleich, wie die Amerikaner sagen, ein Page-Turner war, den man ungern aus der Hand legte und für dessen Bewältigung man mehrere Tage oder Wochen brauchte. Ist ja gerade auch wieder ziemlich aktuell, ne? mit den Briketts der Saison in Infinite Jest von Wallace, ne? und 2666, oder 2666 besser gesagt von Bolaño, ne? Beides so um die 1000 Seiten und mehr. Das finde ich ein ganz interessantes Phänomen, dass also plötzlich diese langen Formate auch auf mehreren Gebieten wiederkommen, nachdem man ja so vor 10 Jahren der Meinung war, dass das Musikvideo, nicht, und also die 5-minütigen Formate, ne? So die Formate der Zukunft sind, und jetzt sieht das ja plötzlich eigentlich so ein bisschen entgegengesetzt aus. Also nur im audiovisuellen Bereich war eine solche Werkdimension und das korrespondierende Rezeptionsverhalten bisher unbekannt. Auf diese Weise gesagt zu haben, welche herausragende Rolle die erste eines neuen Typs von Serie für meine Initialisierung in ein zukunftsweisendes, revolutionäres Bewegtbildformat gespielt hat, macht vielleicht meine Freude verständlich, den Creator von Austin Fontana auf diesem Symposium dabei zu haben. Doch richten wir zunächst noch einmal den Blick zurück auf die Vorläufer, die früher schon mit TV-Serienstandards brachen. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gab es auch im deutschen Fernsehen eine Serie britischer Herkunft, die in verschiedener Hinsicht anders war. Sie war weder von einem grundlegenden Optimismus noch von einem Grundvertrauen in die universelle Gültigkeit der Werte und Normen der bürgerlichen Gesellschaft geprägt, sondern von Skepsis und der Vorstellung einer verselbstständigten staatlichen Macht im Orwellschen Sinne. Sie bediente sich in der Inszenierung und in der Story surrealer Momente und verweigerte nicht nur in den einzelnen Folgen, sondern bis zum Ende der Serie jede Auflösung, ganz zu schweigen von dem sonst für jede Folge einer Serie obligatorischen Happy End. Also man kennt das noch so von Bonanza, nicht? Dann gab es irgendwie ein Problem und dann wurde das Problem gelöst und dann traf man sich, dann alle zusammen stellten sich auf, dann wurde noch Hop Sing aus der Küche geholt, einer machte einen Witz, alle lachten und dann kam die Musik. Das war hier schon eben Ende der 60er Jahre deutlich anders. Ne? Die Serie, von der hier die Rede ist, hieß The Prisoner, zu Deutsch Nummer 6, und war entworfen worden von dem damals wohl populärsten britischen Schauspieler Patrick McGowan, der auch die Hauptrolle spielte, war auch als James Bond-Darsteller damals im Gespräch, bevor Sean Connery das machte, und er hatte keine Lust auf so eine Art von Serienfiguren. Es ist heute schwer vorstellbar bzw. vermittelbar, wie aufregend diese Serie damals aus dem Rahmen fiel. Sie wurde übrigens jahrelang nach ihrer Fernsehausstrahlung in einem Londoner Kino hoch und runter gespielt. Im Fernsehen blieb sie lange eine vollkommen singuläre Erscheinung. Erst Anfang der 80er Jahre gab es mit Dynasty und Dallas Serien, die vor allem in zweierlei Hinsicht eine Fortentwicklung von den althergebrachten Modellen von Harmlosigkeit und Redundanz darstellten. Sie thematisierten über Figuren wie den bösartig intriganten J.R. und das intensiv kapitalistische Milieu texanischer Ölbarone eine gewisse Abgründigkeit und Abgefeimtheit, die man so bisher im Fernsehen nicht kannte, wobei eher kein kritischer Impetus vorlag, sondern ein sich Delektieren an den egoistischen Exzessen der Superreichen, mit denen man sich trotz allem identifizieren sollte und tatsächlich auch konnte. Dramaturgisch betrachtet brachen Dallas und Dynasty mit dem Prinzip der exklusiv pro Folge abgeschlossenen Handlung, in dem zusätzliche Handlungsstränge über mehrere Folgen bzw. die gesamte Serie etabliert wurden. Diese Serien richteten sich im Unterschied zu den meisten der zuvor erwähnten Serien der 50er und 60er Jahre primär an Erwachsene. Sie wurden in der Woche abends ausgestrahlt zur Primetime. So unterhaltsam die unterschiedlichen TV-Serien auch waren, sie waren doch immer erkennbar als industrielles Produkt. Ein Essen, bei dem viele Köche mitgekocht haben und das deswegen oft der berüchtigte Einheitsbrei war. Ein Produkt also, das auf eine angenommene Mehrheit von Zuschauern abzielte, nach Möglichkeit niemandes Wertvorstellungen verletzen durfte, besonders natürlich nicht die der Werbekunden, deren Kriterien sich wiederum speisten von den vermuteten Haltungen und Wertvorstellungen ihrer tatsächlichen oder angestrebten Klientel. Die daraus resultierende Selbstzensur und der Katalog an thematischen No-Go-Areas sorgten dafür, dass für jede Form künstlerisch radikaler, innovativer, persönlicher Entwürfe und das Thematisieren kontroverser Inhalte sowie die Formulierung von Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen und Machtstrukturen im Fernsehen, besonders natürlich im kommerziellen Fernsehen, kein Platz war und all diese Inhalte und Themen dem Kino vorbehalten blieben, genauer gesagt bestimmten Segmenten des Kinos, wie besonders dem europäischen Autorenfilm beziehungsweise seinem amerikanischen Pendant, dem Independent-Film, der als New Hollywood in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die Ablösung des Studiosystems einleitete. Besonders in den USA, aber auch überall sonst auf der Welt, gab es ein großes Spektrum an Motiven und Inhalten, die in Fernsehproduktionen nicht zu sehen und eben auch nicht zu hören waren und die mit Sex bzw. bloßer Nacktheit und bestimmten Formen von Gewaltdarstellung bzw. deren sprachlichen Repräsentationen sowie Formen von nicht dem Mainstream zuzurechnenden politischen Positionen und Aussagen zu tun haben. Es war eine allgemein akzeptierte Tatsache, dass bestimmte Formen und Härtegrade von Realismus so weitestgehend ausgeschlossen blieben vom Universum des Fernsehens, sofern es nicht wie etwa das öffentlich-rechtliche Fernsehen europäischer Provenienz oder bestimmte nicht besonders zahlreiche Public Channels in den USA Abspielstätten für ursprüngliche Kinoproduktionen ist, die dann oftmals zensiert und somit in manchen Fällen verstümmelt sind. Fernsehen per se als Produzent war identisch mit einer gewissen Form unverbindlicher, relativ unsubstanzieller Oberflächenunterhaltung. Die ersten mir bekannten Beispiele, die einen signifikanten Bruch, also abgesehen von Nummer 6, die einen signifikanten Bruch mit diesen ehernen Regeln der audiovisueller Apartheid darstellten, entstanden Anfang bzw. Mitte der 90er Jahre, diesseits und jenseits des Atlantik. In den USA war das David Lynch-Serie Twin Peaks, in England Our Friends from the North. Twin Peaks stellte mit seiner ungebremsten Lynchhaftigkeit dessen typischen Surrealismen und Merkwürdigkeiten, den bizarren Figuren und der nicht aufgelöstheit des Verbrechenplots eine Sensation dar, etwas so Idiosynkratisches von den persönlichen Vorlieben und Visionen des offenbar weitgehend ungebremst sich entfalten könnenden Regisseurs Lebendes hatte es zuvor noch nie im Kosmos des weltweiten Fernsehens gegeben. Our Friends in the North wiederum entdeckte ich 1996 auf einem Film- und Fernsehfestival, wo ich Gelegenheit hatte, mir die gesamte aus 79-minütigen Episoden bestehende Serie in einem Betrachtungsraum anzusehen. Auch diese Rezeptionsform, unabhängig von irgendwelchen Programmschemata, überaus geeignet, diesem Epos, das als eines der erfolgreichsten Programme der BBC adäquat beworben wurde, mit dem Slogan »Three decades, four friends and the world that shaped their lives«. Der Werdegang von drei jungen Männern und einer Frau auf dem Hintergrund der britischen Geschichte zwischen 1964 und 1995 wurde von Autor Peter Flannery auf politisch äußerst kritische Weise konzipiert. Einige der Protagonisten sind politisch sehr engagiert, andere sind Teil der sich rasant entwickelnden Popkultur der Swinging 60s oder der Porno-Halbwelt im Londoner Soho. Grundstücksspekulationen der Bau bereits bei Fertigstellung maroder Hochhäuser sind ebenso Thema wie der Bergarbeiterstreik, der unter Thatcher mit Polizeigewalt brutal niedergeschlagen wird, während die Polizei selbst als von großen Korruptionsskandalen gezeichnet erscheint. Ein großes Gesellschaftsepos also, weil, wie ich es bis dato noch nie im Fernsehen gesehen hatte, aber auch nicht im Kino, mit seinen Standardfilmlängen von 90 bis 120 Minuten. Mit meiner privilegierten Rezeption von Our Friends, das übrigens nie im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, vermutlich weil man sich mit der ungleich biederen und kinofernen, dafür aber in Deutschland spielenden Lindenstraße bereits ausreichend grundversorgt, mit zeitgenössischen gesellschaftlichen Realitäten einbeziehenden Programmen hielt und hält, mit dieser individuell bestimmten und getimten Rezeption einer neuartigen Serienform im Betrachtungsraum erlebte ich zum ersten Mal eine Rezeptionsform, die der auf DVD ähnelt und die so bedeutend ist für diese Art von Riesenfilmen. Apropos Lindenstraße, es gab außer dieser auch in Deutschland durchaus schon relativ früh avancierte Experimente mit dem Serienformat. Da wäre also dann zum Beispiel sowas wie Heimat zu nennen und wo man auch wirklich länger auch drüber sprechen könnte. Ich möchte das vielleicht hier ein bisschen abkürzen, weil sonst das noch länger wird alles. Natürlich sehr wichtig zu erwähnen wäre Berlin-Alexanderplatz, die Fassbinder-Verfilmung von Döblin, eine 14-teilige Serie mit etwa einstündigen Folgen von 1980. Zum ersten Mal wurde hier eine Verfilmung einer umfangreichen Literaturvorlage durch ein entsprechendes Format gerecht. Im Unterschied zu vielen Literaturverfilmungen, wie etwa den zahlreichen Buddenbrooks-Versionen, die alle schon deshalb völlig unbefriedigend sind, weil sie mit ihren 90-Minuten-Formaten nur Bruchteile der Romanvorlage umsetzen können, die übliche Krankheit von Literaturverfilmungen. Berlin, Alexanderplatz, Heimat und Lindenstraße sind Einzelerscheinungen in der deutschen Fernsehlandschaft. Als neues, originäres wie innovatives Format fällt einem nur noch die nach drei Staffeln, bereits wieder eingestellte ZDF-Produktion KDD ein, deren durchaus interessante Ansätze allerdings bereits durch seinen Titel überschattet werden, wenn ein Titel ein Versprechen darstellt, welches eine Erwartung konstituiert. Was soll man dann wohl erwarten von einem Format, das Kriminaldauerdienst heißt? Also die wurde jetzt eingestellt, ich glaube auch wieder mal eben nicht, weil die Autoren der Meinung waren, dass jetzt das irgendwie sich erledigt hätte, sondern weil die Redaktion der Meinung ist, das Thema sei auserzählt. In den USA folgte nach Oz eine neue Serie, ebenfalls produziert von HBO, die die bis heute bezogen auf die Zuschauerzahlen erfolgreichste dieses so bedeutenden Pay-TV-Senders werden sollte, The Sopranos. Ich gehe davon aus, dass ich hier niemandem erklären muss, wer oder was die Sopranos sind. Wobei ich letztens gehört habe, dass also zum Beispiel ein Erstsemesterkurs an der HFF in Potsdam, der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam, waren wohl 30 Leute, dass da kein einziger und keine einzige von den Sopranos gehört hat. Also insofern, ich hoffe, das ist hier anders, ich weiß es nicht genau. Ansonsten bitte melden, dann kann man noch Erklärungen nachreichen. Ich möchte ansonsten jetzt eben nicht so im Detail das alles jetzt rekonstruieren, was die Sopranos ist. Das ist auch wirklich schier unmöglich, weil es ja eben so eine unglaublich komplexe, tolle Angelegenheit ist. Deshalb also nur einige spezifische Anmerkungen. Diese Serie, deren Hauptfigur Tony Soprano Oberhaupt zweier Familien ist, der häuslichen und der mafiösen, in denen so entgegengesetzte Wertvorstellungen vertreten werden, könnte man vielleicht als eine zeitgemäße audiovisuelle Realisierung einer Familiensaga vom Rang und der Komplexität eben der Buddenbrooks auffassen. Allerdings verlegt in einem Milieu, das an ein bedeutendes Kinogenre erinnert, natürlich den Gangster- oder den Mafia-Film, wie er besonders definiert wurde durch eben Coppolas Pate-Trilogie sowie durch die einschlägigen Filme von Scorsese, allen voran natürlich Goodfellas. Diese Vorbilder werden in vielfacher Weise explizit aufgegriffen bzw. angespielt bei den Sopranos, sei es, dass die Mitglieder der Gang einen der Filme im Fernsehen sehen und kommentieren, sei es, dass sie einzelne Szenen oder Dialoge unvermittelt nachspielen oder dass Scorsese selbst einen Cameo-Auftritt hat. Damit werden nicht nur, wie man im Hip-Hop sagt, Props gegeben, man sagt dadurch natürlich zugleich, dass heutige Mafia-Leute ihren Auftritt längst nach den Kinovorbildern modellieren, die Authentizität also eine medial vermittelte ist, wenn man den Begriff überhaupt noch benutzen möchte. In Deutschland wurden die Sopranos auf verschiedenen Sendern auf die hier übliche Weise für solche Fälle gesendet, am späten Abend eine Folge pro Woche. Ich selbst habe nach intensiven Empfehlungen seitens amerikanischer Freunde immer mal eine Folge angesehen und wie zu vermuten, ist es mir auf diese Art nicht gelungen, die epochale Qualität der Serie zu begreifen. Der deutsche Auftritt war deshalb auch zunächst alles andere als erfolgreich. Das änderte sich erst, als die DVD-Edition erhältlich war, dann allerdings gründlich. Man war nun in der Lage, die Serie auf adäquate Weise anzusehen, man erkannte die Komplexität der Erzählung und der Charaktere. Man konnte die Verknüpfung von kurzen, mittleren und langen Handlungssträngen bewundern und somit die komplizierten Zusammenhänge der Dramaturgien einer Folge, einer Season oder Staffel und die der ganzen Serie. Mit wachsender Kenntnis immer weiterer Folgen realisierte man, dass viele der Figuren, die vielleicht zunächst als Nebendarsteller im klassischen Sinne betrachtet wurden, irgendwann ins Zentrum des Geschehens rückten und somit in die Tiefe gehend charakterisiert wurden und sich entfalten konnten, zu Hauptdarstellern wurden. Und man empfand immer stärker den Realismus der Serie, die unter anderem durch den Bruch mit einer bedeutenden Serientradition erzielt wurde, die hieß »Helden sterben nicht«. Es war traditionell undenkbar, dass die Hauptfigur einer Serie sterben würde, weil dies das Ende der Serie bedeutet hätte. Bei den Sopranos wurde zwar die Kernfamilie verschont, aber bei allen anderen Hauptfiguren ist die Sterblichkeit groß, wie man eben bei einer Mafia-Familie erwarten kann, nicht aber bei einer Fernsehserie. Dementsprechend groß war der Schock oder besser noch die Betroffenheit, wenn eine der Figuren dran glauben musste, die man inzwischen ganz familiär ins Herz geschlossen hatte. Denn wenn man die Motive und die Widersprüche einer tief und komplex gezeichneten Figur kennenlernt, wird man sie nicht einfach verdammen und als böse abtun, man identifiziert sich. Und wie das im Einzelnen geht, hat Dietrich Diederichsen, der auch hier ist, letztendlich nochmal sehr schön beschrieben in dieser ebenfalls auch sehr schönen Zeitschrift Cargo am Beispiel einer Folge der Sopranos, also über welche Figuren, welche Form von Identifikation laufen. Dass man damit sehr erfolgreich sein kann, die genannten Freiheiten sich zu nehmen und damit etwas zu machen, was eben nicht Fernsehen im traditionellen Sinne ist, obwohl es in einem Segment der Fernsehwelt bei einem Pay-TV-Sender entsteht, Das zeigt der enorme Erfolg der Sopranos zunächst in den USA und inzwischen, besonders auf DVD, überall auf der Welt. Insofern macht auch der zunächst paradoxe Slogan von HBO Sinn, der sagt, it's not TV. Die sehr aufwendige und teure Serie Sopranos ist wie kaum eine andere kein Industrieprodukt, sondern ein sehr langer Autorenfilm. In vielen Details erkennbar waltet hier ein sehr persönlicher Geschmack, der sich unverwässert realisiert. In diesem Zusammenhang muss man wieder auf die DVD-Ausgabe der Serie zu sprechen kommen, genauer gesagt auf eine Spezialität von DVD-Ausgaben, die inzwischen auch schon fast selbstverständlich geworden ist, die Extras. Also Making-ofs, begleitende Dokumentarfilme, in denen über die Arbeit an den jeweiligen Filmen oder Serien berichtet wird. Oder kommentierte Fassungen einzelner Folgen, bei denen Beteiligte, Gastregisseure, Autorinnen, Darsteller oder auch die Creators selbst rekapitulieren parallel zum laufenden Film, wie bestimmte Szenen entstanden sind oder wie die Arbeit überhaupt lief. Diese gratis mitgelieferten Informationen, die früher nur schwer oder selten oder überhaupt nicht zu bekommen waren, geben eben nicht nur Aufschluss über technische Details, sondern über die Persönlichkeiten der Beteiligten, über ihre Einstellungen und Haltungen, über die Art der Zusammenarbeit, das Arbeitsklima, politische und geschmackliche Orientierungen. Bei den Sopranos etwa durch Zeugnisse von Beteiligten wie Steve Buscemi, seines Zeichens Ikone des US-amerikanischen Independent-Films und Darsteller wie Regisseur einiger Folgen der Sopranos, des Gastregisseurs Mike Figgis oder von David Chase, dem Creator, selbst erhält man Einblicke in eine von Sympathie und Kollegialität geprägte Arbeitsweise, die eine bestimmte Form von Kollektivität und Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit von Creator und einem großen Stab von Autorinnen und Autoren und anderen Beteiligten verbindet mit einem letzten und unangefochtenen Entscheidungsrecht des Creators. In dieser Konstruktion, deren erfolgreiches Funktionieren bewiesen ist, dadurch, dass wir die Serien sehen, bleibt das Geheimnis bewahrt, wie die genannten Widersprüche gelöst wurden, beziehungsweise wie man sie akzeptieren und produktiv werden lassen konnte. Und wir hoffen eben, dass wir auf diesem Symposium etwas mehr in dieser Hinsicht erfahren und verstehen können. Und das war jetzt natürlich auch die dezidierte Absicht, deswegen auch Leute aus der Praxis der Entwicklung solcher Serien eben einzuladen. Also ne, der Widerspruch zwischen auf der einen Seite einer sehr großen Kollektivität, das Gefühl, dass die Autorinnen oder Autoren einen sehr, sehr großen Input haben und dennoch der Creator, in den meisten Fällen bisher sind es überwiegend Männer, das letzte Wort hat, beim Dreh dabei ist, die Entscheidungen hat, also auch bei den Scripts und so weiter. Ein Widerspruch. Das gilt auch für einen anderen Aspekt, auf den etwa Mike Figgis hingewiesen hat, der berühmte britische Regisseur, der unter anderem diesen revolutionären Film Timecode gemacht hat. Er sagte, er habe sich eingeladen, bei einer Folge Regie zu führen, weitestgehend rausgehalten und diesem eingespielten Team von Schauspielern, Filmarbeitern und dem Creator interessiert dabei zugesehen, wie sie eine weitere Folge dieses in sich so vielfältigen und dennoch homogenen Riesenwerks flüssig und inspiriert und mit sehr viel Spaß realisierten. Das war für ihn ein Praktikum mehr, ne, als eine Regiearbeit. Ein Beispiel für geschmackliche Durchsetzung des Creators ist die Musikauswahl bei den Sopranos. In der Serie selbst gibt es, wie schon bei Oz, nur wenige non-diegetische Filmmusik. Das heißt, Musik geht fast ausschließlich aus der Handlung hervor. Ansonsten spielt sich Musik bei den Sopranos hauptsächlich im Abspann ab, in Form von jeweils einem Song, der besonders beziehungsreich zur Handlung ist und zugleich ein äußerst spezielles Lied, oft in einer besonders speziellen Version. Kenner der Serie waren jedes Mal gespannt darauf, welcher Song bei einer neuen Folge kommen würde und selten hat man Abspanne so gern und so vollständig angesehen und eben gehört. Die ebenso komplexe wie substanzielle Vision, die die Serie des Sopranos darstellt, wäre unmöglich gewesen unter den traditionellen industriellen Produktionsbedingungen einer TV-Produktion. Die Creatorin der Serie, und das ist in dem Fall wirklich mal ausnahmsweise eine Frau, Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino, sagte einmal, David Chase does not have 20 people telling him what to do on The Sopranos. Bright, Kaufman and Crane did not have 20 people telling them what to do on Friends. David E. Kelly, der Eddie McBeal und Boston Legal gemacht hat, does not have anyone telling him what to do because no one can get into his office. When you don't have 100 people telling you what to do, it gives you the chance to do something good. Das ist zitiert nach David Lavery. der einer unserer Gäste und Referenten. Die Leute, wir alle lieben Genres, besonders in Filmen. Deshalb docken nicht alle, aber viele der interessantesten Serien an bekannte und seit Anfang des Films bis heute durchdefinierte Genres an. So wie The Sopranos eine Gangster- und Mafia-Serie ist, die das Genre bedeutend erweitert oder überschreitet, ist Deadwood eine Western-Serie, die das schon oft totgesagte Genre an entscheidenden Stellen erneuert. Sie bezieht sich dabei auf sogenannte Spätwestern im Stil eines Sam Peckinpah bei Pat Garrett und Billy the Kid oder The Wild Bunch oder eines Robert Altman bei McCabe und Mrs. Miller, in gewisser Weise auch auf Elemente des Italo-Western, wie sie die großen Sergios, Leone und Corbucci in den 60er Jahren machten, also für eine Handvoll Dollar, Django und so weiter. Gegenüber dem klassischen Western ist es der stilisierte Realismus, der Pate steht. Die große äußerliche und innerliche Verwahrlosung der räumlichen und personellen Protagonisten, der Dreck und Matsch auf den Straßen, die Abwesenheit von Kultur und Zivilisation in den Köpfen der fast ausschließlich männlichen handelnden Subjekte. Frauen sind in traditionellen Western, aber durchaus auch in den meisten Spätwestern entweder Hausfrauen oder Prostituierte, deren Funktion ganz überwiegend auf die Reproduktion der männlichen Protagonisten reduziert ist. Bereits 1986 erschien Deadwood, der neue Roman des durch Paris Trout zuvor bekannt gewordenen US-amerikanischen Autors Pete Dexter. Der Roman Deadwood wurde seitens der Washington Post als der vielleicht beste Western, der je geschrieben wurde, gepriesen und erschien mir damals zumindest als das erste Westernbuch, das einen neuartigen Realismus entwickelte. Bevölkert von historisch überlieferten Figuren wie Wild Bill Hickok, Calamity Jane, Charlie Utter und so weiter, entfaltete der Roman ein Szenario äußerster Unwirklichkeit und Härte. Unwirklichkeit. Auf interessanteste Weise setzte der Roman sich mit der Tatsache auseinander, dass historische Überlieferung bei legendären Personen und Ereignissen des Wilden Westens geprägt ist von der Tatsache, dass zu Lebzeiten berühmte Figuren von Journalisten und Autoren begleitet wurden, die einer interessierten Leserschaft an der Ostküste und in Europa von Land und Leuten an der Front im Wilden Westen berichteten, es dabei vermutlich wichtiger fanden, das Bedürfnis nach Unterhaltung zu befriedigen, als die Verpflichtung zu historischer Genauigkeit, Überprüfbarkeit und Authentizität. So wurden Spitzentreffen bedeutender Protagonisten wie das Duell am OK Corral Gegenstand ungezählter Romane und Filme, von vornherein medial vermittelte und damit fiktionalisierte Events, deren realer Kern schwer auszumachen ist. Inwieweit die Serie Deadwood vom Roman inspiriert ist, ist meines Wissens bisher nicht erörtert worden und wir haben da vielleicht Gelegenheit, dass also da Ted Mann, Autor für unter anderem Deadwood, dazu zu befragen. Mir erscheint es so, als sei es ein nachvollziehbarer Anlass für Gegenstand und grundlegende stilistische Ansätze seiner Behandlung in filmischer Form, keineswegs aber seine Verfilmung. Auf der Grundlage größtmöglicher historischer Präzision in der Gestaltung des räumlichen und handlungsbezogenen Hintergrunds wird eine sehr heutige Formulierung der Verhältnisse im Deadwood von 1878 geliefert. Das heute noch existierende Deadwood wurde von dem Creator David Milch genauestens historisch untersucht und den Bauten für die Serie zum Zeitpunkt seiner Entstehung aus einem Zeltlager von Goldgräbern zu einer Westernstadt zugrunde gelegt. Ebenso die meisten der zentralen Figuren, die, wie im beschriebenen Sinne, historisch belegt und aus vielen Western bekannt sind. Die Serie Deadwood schildert, wie sich aus dem Wüstenchaos eines Goldgräbercamps langsam so etwas wie eine Ordnung und Zivilisation entwickelt. Es involviert dabei aber auch eine Interpretation des Gründungsmythos der USA und stellt ihn am Beispiel der Entwicklung von der Stadt Deadwood innerhalb der sich bildenden Allianz der Bundesstaaten als Prozess dar, in dem sich das organisierte Verbrechen eine demokratische Fassade gibt. Es gibt dabei einige sehr bedeutende und interessante Frauenfiguren, dies vielleicht die wichtigste Innovation dieser Western-Serie. Deadwood ist in spezifischer Weise eine Kombination aus extremem Realismus und immer stärkerer Stilisierung, ja Abstraktion. Einerseits ist es in Deadwood so dreckig, hart und brutal, wie man es selten gesehen hat, in Western auch und auch in diesen Spätwestern, sich aber vermutlich vorstellen muss, dass es damals so gewesen ist, als ein bestimmter Typus von Männern sich an Orten konzentrierte, wo man viel Gold vermutete und oft bei weitem nicht so viel fand. Die verschiedenen Sprachen, die in Deadwood gesprochen werden, sind, wie auch bei einigen anderen HBO-Serien, äußerst kunstvoll und differenziert gestaltet. Die geläufige Umgangssprache, besonders natürlich der Männer, aber auch vieler Prostituierter, ist extrem vulgär, brutal, sexistisch, aber auch ungeheuer ökonomisch und prägnant. Also Sprache als Waffe quasi. Alle Versuche, so etwas wie Zivilisation und Kultiviertheit in dieses wüste und verrohte Goldgräbercamp zu bringen, laufen zuallererst über die Sprache. Wie bei dem Sheriff, der in seinem Haus seine Frau sitzt, sich von seinem Sohn mit Sir ansprechen lässt. Oder die reiche Witwe von der Ostküste, die ein shakespearianisch anmutendes Hochenglisch spricht, wobei ich zugeben muss, dass ich Shakespeare nicht im Original gelesen habe. Es war also mehr so eine Vermutung, sagen wir. Ich habe gestern aber letztens ein Gespräch mit dem Creator David Milch gehört, in dem er von einem Yale-Professor interviewt wird, der gleichermaßen davon spricht, dass doch diese Sprache shakespearianisch sei. Und insofern habe ich anscheinend Glück gehabt. Dabei hat Milch einen ebenso originellen wie wirkungsvollen Kunstgriff angewandt, der an Tom Fontanas Erfindung eines fiktiven Knastslangs für Oz erinnert, indem er anstelle der historischen Vulgärsprache eine heutige setzte. Ihm war rechtzeitig klar geworden, dass die historisch akkurate Sprache heute eher humoristisch gewirkt hätte, also ist er für heutige Zuschauer eine extreme Fassung zeitgenössischer Slang-Invektiven bringen musste, wollte er die beabsichtigte realistische Wirkung erzielen. Deadwood-Creator David Milch ist vom produzierenden Sender nach der ersten Staffel sehr kritisch auf den obszönen Teil der Sprache in seiner Serie angesprochen worden. Statistisch interessierte Freunde der Serie zählten in der kompletten Serie 2980 Mal das Wort Fuck, was angeblich einem Schnitt von 1,56 Fucks pro Minute entspricht. Milchs erfolgreiche Verteidigung dieser Sprache als zentrale ästhetische Entscheidung mittels einer für die Angestellten eines TV-Senders äußerst ungewohnten, akademisch fundierten Argumentation, deren Literaturhinweise angeblich allein eine ganze Seite füllten, ist eine der ersten Legenden des modernen Serienwesens in den USA. Auch Deadwood ist eine Serie, die durchgängig geprägt ist von der Vision und Haltung eines Autors, den man aus Gründen der Unterscheidung Creator nennt, und der mit einem großen Stab von zugeordneten Autorinnen und Autoren eine radikal neuartige, äußerst politische und kontroverse Serie entwirft, deren Realisierung er als Producer zusammen mit anderen als Executive Producers fungierenden Autoren erfolgreich betreibt. Und dieses Thema mit den Executive Producern wird uns auch noch besonders beschäftigen. Dazu gleich noch. Auch was die Rezeption betrifft, ist Deadwood ein ergiebiges Beispiel für neuere Entwicklungen. Der interessierte Fan, Wissenschaftler oder Kritiker kann inzwischen auf Wikipedia eine sehr umfassende Analyse von Deadwood finden. Man versucht dort recht erfolgreich, die Komplexität der Story aufzudröseln, die wichtigsten Handlungsstränge zu rekonstruieren, die Plotpoints wie wichtige sonstige Ereignisse zu listen, die Figuren zu kennzeichnen, interessante Anekdoten wiederzugeben und bestimmte Aspekte, wie oben beispielhaft in Bezug auf Sprache aufgeführt, statistisch zu erfassen. Man leistet also anonym einen äußerst ergiebigen Beitrag zu einer wissenschaftlich forschenden Beschäftigung mit einem Thema. Ein Beispiel für den Beitrag, den das Internet ergänzend zu einem akademischen oder filmwissenschaftlichen Diskurs im herkömmlichen Zusammenhängen zu leisten vermag. Also auch, ne, ich weiß nicht, wer den Beitrag von Jaron Lanier letztens in der FAS, glaube ich, gelesen hat, wo er eben eher nochmal wieder das Internet eigentlich basht und auch Wikipedia basht und diese, wie nennt man das nochmal, diese Form des wolkig zusammenkommenden Wissens oder ne, also Schwarmintelligenz, danke. Also ne, wie er das basht, und das ist natürlich auch, also das ist natürlich viele dieser Blogs und so natürlich auch unglaublich nerven, ist ja alles wahr, aber ich finde, es gibt natürlich also wirklich ein paar tolle Ausnahmen, und also ich habe das beobachtet, wie sich das entwickelt hat, die Auseinandersetzung eben mit Deadwood in Wikipedia, und ich finde das also eben eigentlich ganz toll. Als letztes Beispiel einer herausragenden Qualitätsserie neueren Typs möchte ich das inzwischen auch in Deutschland, spätestens seit seiner Ausstrahlung bei Fox zu einigen Ansehen gekommene The Wire erwähnen. Auch in den USA dauerte es bis zum Beginn der dritten Staffel, dass zuerst der New Yorker sich beschämt, ob der eigenen lang andauernden Ignoranz gebend, das Epochale an der Serie ausführlich argumentierte. Danach allerdings, spätestens mit Veröffentlichung der DVD-Ausgabe, war der Satz von der besten Serie aller Zeiten fester Bestandteil einer jeden Rezension in aller Welt geworden, ebenso wie der Vergleich mit den Werken von Charles Dickens, sowohl was die Komplexität der Plots als auch der Protagonistenstruktur betrifft, als auch betreffend die fiktionalisierte, exemplarische Form der minutiösen Schilderung gesellschaftlicher Zustände. Tatsächlich hätten die Creators Ed Burns und David Simon, der eine ja bekanntlich ehemaliger Polizist, der andere Reporter in Baltimore, Maryland, am liebsten einen Dokumentarfilm gemacht, um die Zustände in ihrer recht normalen mittleren amerikanischen Großstadt, die sie als charakteristisch für den Zustand der US-amerikanischen Gesellschaft empfinden, darzustellen. Aber sie wussten natürlich nur zu gut, dass allein ein zentraler Aspekt dieser Zustände, der Drogenhandel und die damit verbundenen Strukturen und Schicksale, nicht dokumentarisch darstellbar sind. Also wählten sie die fiktionale Form, um ihre, wie David Simon sagte, wütende Serie zu machen. Zitat Simon: Ich habe viel in den Sozialprojekten von Baltimore gearbeitet und fast 2 Jahrzehnte lang über die Stadt berichtet. Diese Erfahrungen haben mich geprägt. Ich habe das Gefühl, auf eine Katastrophe zu blicken. Es reifte der Wunsch, so etwas wie eine antikapitalistische soziologische Studie zu machen, mit fiktionalen Mitteln des Fernsehens, wie sie bisher noch nie genutzt worden waren. Dafür wählten auch die beiden Seiteneinsteiger ins Filmgeschäft, Simon und Burns, ein Genre als Ausgangspunkt. Die Cop-Story kombiniert mit Elementen des Gangsterfilms. David Simon spricht in dem Zusammenhang von der Dekonstruktion einer Polizeiserie. Natürlich ist die langjährige professionelle Beschäftigung mit den Gegebenheiten in Baltimore eine hervorragende Voraussetzung für die pointierte Schilderung der Strukturen und Institutionen und Subkulturen der Gesellschaft von Baltimore. Eine Reihe weiterer Maßnahmen und künstlerischer Entscheidungen trägt wesentlich dazu bei, dass The Wire die dokumentarisch realistisch wirkende, politisch komplexe, kritische Großtat wurde, als die sie inzwischen allgemein angesehen wird. So gibt es auch hier keine extradiegetische Filmmusik. Es wird auf schöne Bilder und spektakuläre Kameraarbeit verzichtet. Ebenso auf bekannte Darsteller und mehr als das, viele der Darsteller sind Laien, die aus genau dem Milieus rekrutiert wurden, in denen sie bei The Wire agieren. Nebenbei bemerkt scheint The Wire einiges Oz zu verdanken, der eingangs erwähnten Gefängnisserie von Tom Fontana, nicht zuletzt eine Reihe von Darstellern, die in ähnlichen Rollen in beiden Serien zu sehen sind. Sehr prägend ist der komplette Verzicht auf gut-böse Verteilungen bei den Charakteren. Wie schon in den Büchern eines der prominentesten The Wire-Autoren Richard Price, sind die Cops und die Drogendealer Menschen, die in nicht selbstgewählten Verhältnissen versuchen zu überleben und zumeist das Beste aus ihrer Situation zu machen. Es ist diese Empathie gegenüber den Figuren, die eine bedeutende Voraussetzung für die Kritik der Verhältnisse darstellt. Gerade weil The Wire relativ lang gebraucht hat, bis die Zuschauerresonanz für den produzierenden Sender HBO akzeptable Größenordnungen erreichte, ist die Serie ein besonders schlagendes Beispiel für ein neuartiges Produzentenverhalten. Offenbar hat man bei HBO begriffen und inzwischen wohl auch bei einigen anderen Sendern, dass neuartige und herausragende Qualitäten nur erreicht werden können, wenn Autoren sich entfalten und Dinge versuchen können, ohne dass von Produzentenseite ständig etablierte Standards eingeklagt werden. Und David Simon hat sich für diese in Bezug auf sein Werk lebensrettende Geduld seines Senders öffentlich bedankt. Zugleich haben bei The Wire wie auch bei anderen avancierten Serien die Creators und viele der Autorinnen dafür gesorgt, dass ihre konzeptionelle Entwurfsarbeit vor Eingriffen geschützt ist, indem sie zugleich die Position des Executive Producers einnehmen. Diese sind, die Executive Producers, traditionell in kreativen Dingen entscheidungsbefugt und waren früher oft beteiligt, wenn Drehbücher vor ihrer Realisierung verändert wurden, zumeist natürlich im Sinne einer Mainstream-tauglichen Normalisierung. Diese erfolgreiche Sicherung der Ideen bis zur Realisierung stärkte auch die Position der Autoren gegenüber den Regisseuren, die bei den hier behandelten TV-Serien keine so große Rolle mehr spielen wie eben traditionell. Leider fehlt jetzt hier die Zeit, um auf eine Reihe weiterer Serien einzugehen, für die ebenfalls Merkmale gelten wie Autorenprägung, komplexe Erzähl- und Personenstrukturen, substanzielle Aussagen, kritisch-politische Schilderungen historischer und gesellschaftlicher Zustände, realistische Anmutung, innovative Macharten etc. So wäre natürlich die über 150 Episoden starke Serie West Wing des Creators Aaron Sorkin hervorzuheben oder auch Mad Men oder neuerdings Breaking Bad. Alle drei übrigens keine HBO-Serien, also auch andere können sowas jetzt inzwischen, sowie eine neuere HBO-Produktion wie In Treatment oder eine ältere wie 6 Feet Under. Wenn ich Studenten meines Seminars glauben kann, und ich glaube ihnen das auch, müsste man auch Battlestar Galactica dabei erwähnen. Andere würden The Shield ebenso listen wollen, ich übrigens nicht, wie True Blood und ich auch nicht. Und wenn man das Thema nicht auf epische Serien beschränken und für interessante und innovative Comedy- und Sitcom-Serien öffnen würde, dann könnte man neben den USA natürlich vor allem in England eine Fülle von herausragenden Formaten finden, also The Office, ne, Extras, Black Books und so weiter. Unsere Art der Rezeption und Würdigung der epischen Serien lässt sich vielleicht vergleichen mit gewissen neuartigen Ansichten, die in den 50er Jahren in Paris bei der Filmzeitschrift Cahiers du Cinéma von einigen jungen Autoren vertreten wurden, die wenig später als Regisseure der Nouvelle Vague selbst Filme machen sollten. Amerikanische oder in Amerika arbeitende Regisseure wie Howard Hawks, John Ford oder Alfred Hitchcock waren bis dato als Angestellte von Unterhaltungskonzernen gesehen worden, die als Teile eines großen arbeitsteiligen Betriebs eben Unterhaltung produzierten. Die jungen französischen Filmkritiker und Regisseure in spe wie Godard, Rivette und Truffaut erkannten in diesen von ihnen in Interviews und Porträts gewürdigten Regisseuren eine schöpferische Kraft und Kompetenz im Medium Film, die über eine technisch dienstleistende Koordination deutlich hinausgeht und zutreffender als komplexe künstlerische Kreation aufzufassen sei. In umfassenden Gesprächen versuchten sie, den souveränen Einsatz gestalterischer Mittel der Cinematografie zur Hervorbringung von Gefühlen, Aussagen und Bedeutungen mit den Urhebern zu rekonstruieren und wie das Gezeigte zwingend auf etwas Dahinterliegendes verweist. Damit wurden die Unterhaltungsspezialisten nun als Autoren begriffen, die etwas hervorbringen, was man eher als Kunst denn als bloße Unterhaltung auffassen kann. Und etwas, was ja auch Arnheim schon also 1932 gemacht hat, damals in Verteidigung sozusagen des gerade neuen Tonfilms gegen Vorwürfe, dass das reine Kirmesunterhaltung sei. Eine solche Betrachtung erscheint mir ebenso angemessen für die Creators von Qualitätsserien und ihre Werke, und ich möchte dieses Symposium gern als Beitrag dafür und zur Erforschung der kommunikativen und organisatorischen Prozesse begreifen, die Bedingungen der Entstehung dieser Werke sind. Danke.